Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Denkt an die Prinz Ali-Szene aus Aladdin. Stellt euch uns beide heute genauso vor, die Frau Wollner und mich, wie wir einmarschieren in die Arena auf gigantischen Elefanten. Tänzerinnen und Tänzer rings um uns herum. Jubelnde Massen säumen die überfüllten Straßen und dazu diese Musik. Die mag vielleicht über die Jahre von Zirkussen weltweit missbraucht worden sein für deren Schabernack in der Manege. Sie war aber eigentlich im Jahr 1897 nur zu diesem einen Zwecke vom Tschechen Julius Fučík komponiert worden, nämlich, dass sie heute uns zu Ehren gespielt wird, zu dieser Trommelwirbel, zu dieser 500. Ausgabe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ich möchte gleich schon an dieser Stelle mitten in deine Festansprache rein blutgrätschen. Das kann ich am besten, lieber Tom.
Bitte was?
500. Folge, eine Stunde Film. Das würde ja bedeuten, wir müssten beide über 30 sein und das lehne ich entschieden ab.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Allerdings sollten wir uns da über die paar wenigen Wochen freuen, die es noch nur über 30 ist. Liebe Anna, auch diese Tage sind ja ein bisschen gezählt, ne? Ja, ich sag nichts. Aber ja, 500 Mal eine Stunde Film. Ich habe Geschichtsschreiber, Archäologen und Verschwörungstheoretiker mit der Aufgabe betreut, nochmal genau nachzuzählen. Und heute mit dieser Ausgabe ist es tatsächlich soweit. Was mich besonders freut, ist, dass du zu diesem Jubelfest auch gleich einen Betriebsurlaub organisiert hast, und zwar nach Dänemark. Du hast nur eine Sache vergessen.
Ja, nämlich dich. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen vergesslich. Du hast es eben erwähnt, ich bin nicht mehr lange 30 oder irgendwas um die 30. Da kommt man ein bisschen ins Straucheln. Ich wollte dich mitnehmen, aber unser Ferienhaus ist zu klein und ich glaube, du hättest auch in dem Spaßbad und Indoor-Spielplatz, bei dem wir bei Schietwetter jetzt eine Woche lang saßen, nur so Semi-Spaß gehabt. Das Gute aber daran ist, während der Rest der Familie sich durch die waghalsigen Rutschen rutschte, hatte ich Zeit, in Archive abzutauchen. Ach. Und ich habe tatsächlich, Achtung, die allererste Folge, eine Stunde Film gefunden.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Es gibt von 2007 einen Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman in den Hauptrollen, der heißt Das Beste kommt zum Schluss. Ich möchte das gerne glauben, ich bin nämlich der Letzte, ist mir aufgefallen. Mittwochmorgen hat Marlies Schaum das neue D-Radio Wissen mit Schaum oder Hase eingeleitet. 6 Tage später, abends um 8:04, das ist genau jetzt, mache ich den Sack an Programmneuerungen zu mit eine Stunde Film. In der Sendung geht's, da kann man bei dem Titel schnell drauf kommen, natürlich in erster Linie um aktuelle Kinofilme, um Serien, die wir mögen oder die wir auch hassen oder die wir beides. Manchmal geht es sogar ums Fernsehen, wenn was Gutes kommt, also tatsächlich eher selten. Und natürlich geht es auch um die Macher der bunten Bilder. Wer steckt hinter dem, was wir uns auf der Kinoleinwand oder im Fernseher angucken? Gott, die allererste Folge. Wie rührend ist das denn? Wo hast du die her?
Ja, unser Archiv vergisst nichts. Ob das immer was Schönes ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ja, auch ihr könnt euch die allererste Folge eine Stunde Film noch immer bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de anhören. Den Link dazu findet ihr am Artikel zur 500. Jubiläumsfolge, also heute. Ich sag jetzt nicht, aus welchem Jahr die Folge ist, das ist zu deprimierend.
Allerdings, ich erinnere mich trotzdem, als wäre es gestern gewesen. Du durftest ja noch nicht mitmachen damals, weil deine Eltern fanden, zweimal die Woche Geige und Ballett nach der Kita wären anstrengend genug für dich. Ich musste ein kleines bisschen Geduld haben, aber dann endlich, sogar einigermaßen bald schon, hatten wir dich alle am Hals. Endlich.
Ja, es tut mir leid. Ich bin wie so ein Kropf. Man wird mich einfach nicht mehr los. Aber so. 500 Folgen, in denen wir natürlich eine Menge mit euch zusammen erlebt haben. Ne? Wir ungefähr 40 Filmfestivals, auf denen wir waren, 10 Berlinalen von uns beiden, fast 20 Mal Venedig und Toronto, wo ich war, plus einmal Cannes von mir und dreimal Cannes von dir. Dazu Locarno, München, Hamburg, Zürich und andere kleine Festivals.
Ja. Die Stars, die wir in 500 Folgen treffen durften bisher. Ich bin die Liste mal durchgegangen und habe mal jetzt nur die internationalen Superstars rausgeangelt, die wir so über die Jahre wirklich zum persönlichen Gespräch getroffen haben. Also alles, was so Pressekonferenzen war, habe ich gar nicht gezählt. Nur die, mit denen wir am Tisch gesessen haben. Da waren dabei Regielegenden wie Steven Spielberg und Quentin Tarantino.
Ridley Scott, Christopher Nolan oder auch David Fincher.
Schauspiellegenden. Unter anderem nur wie Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch und Jennifer Lawrence.
Ja, Joaquin Phoenix, mit dem habe ich mich in Venedig gequält zum Joker, das weiß ich noch, als sei es gestern gewesen. Tom Cruise in Wien bei der Weltpremiere von Mission Impossible 5 muss das gewesen sein. Ja. Emma Thompson.
Emma Stone, noch eine Emma. Samuel L. Jackson, den ich traf, der wie immer von Kopf bis Fuß in Purple gekleidet war, seine erklärte Lieblingsfarbe. Der Mann trägt ja meist von Kopf bis Fuß oder von Hacke bis Nacke, wie es in Berlin heißt, lila. Renée Zellweger, Morgan Freeman oder Tom Hanks.
Ja, Harrison Ford, neulich erst. Cate Blanchett, bei der ich mich jedes Mal immer wieder in ihre Stimme verliebe. Christoph Waltz, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer die angenehmste Begegnung. Bei Robert De Niro hatte ich 40 Fieber, aber mit 40 Fieber, das war noch vor Corona. Also ich hatte so ein bisschen die Überlegung, werde ich gesund oder treffe ich Robert De Niro? Und ich habe mich für Robert De Niro entschieden.
Ja, hätte ich auch gemacht, wenn ich damals erkältet gewesen wäre. Orlando Bloom, zu auf jeden Fall einem Fluch der Karibik-Filme erinnere ich mich. Jamie Lee Curtis zu Halloween und eins wirklich meiner absoluten Karriere-Highlights, ein Treffen mit Terence Hill, Legende.
Ja, dann mache ich weiter. Viola Davis, Christian Bale, Jim Carrey, Denzel Washington. Bei Denzel Washington ist bei mir immer meine Lieblingsanekdote, egal wann man ihn trifft, er erzählt immer, dass er 1990 das erste Mal auf der Berlinale war. Und die Anekdote wird von jedem, von Mal zu Mal trister, grauer und trauriger.
Auch wenn du Anekdoten sagst, fällt mir sofort Hugh Jackman ein und wie oft wir mit dem über den Verzehr von 16 bis 18 Hühnerbrüsten pro Tag gesprochen haben, wenn er sich wieder mal aufpumpen musste für eine Wolverine-Rolle, die er 8, 9 Mal wie oft auch immer gespielt hat. Charlize Theron war dabei, Matt Damon, Ben Affleck oder Kevin Feige, das war auch beeindruckend, den Marvel-Boss zu treffen und festzustellen, dass der zumindest im Gespräch so ein total normaler Typ mit Cappy war.
Das stimmt, der ganz normal gilt nicht mehr unbedingt für Will Smith, weiß auch nicht, ob wir den in Zukunft nochmal treffen werden, ob der irgendwann wieder Interviews gibt. Margot Robbie, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, die Bond-Produzentin Barbara Broccoli und natürlich auch Daniel Craig, den hattest du, glaube ich, bisher unter den Tisch fallen lassen.
Das ist allerdings richtig, schmählich. Dazu die ganzen Marvel-Treffen über die Jahre. Ich glaube, da war nicht einer dabei von den zumindest bekannten Figuren aus dem Marvel-Universum, mit denen wir nicht gesprochen hätten. Also so viele Stars, so viele Filme. Hab ich irgendwen noch vergessen? Fällt dir noch irgendwer ein?
Ich glaube, einfach mal bei IMDb durchgehen, wer in den letzten 10 Jahren einen Film gemacht hat und an dieser Stelle ergänzen.
Genau, Hollywood A-List, da würdet ihr sie finden. Wir waren dabei beim deutschen Netflix-Launch. Wir haben am 21.10.2015 das legendäre Datum aus Zurück in die Zukunft 2 hier in der Sendung gefeiert. Und wir haben natürlich auch getrauert über die Jahre um Stars, die wir treffen durften, mit denen wir am Tisch gesessen haben und die uns dann später verlassen haben. Unter anderem Christopher Lee, da werde ich mich erinnern, der legendäre Dracula und später legendäre Saruman, den ich auf der Berlinale mal noch getroffen und gesprochen habe. Ich glaube, das war ungefähr ein Jahr, bevor er dann gestorben ist.
Ja, oder natürlich unvergessen Alan Rickman, Robin Williams oder auch Stan Lee, ne? Ist ja auch noch gefühlt gar nicht so lange her.
Ganz genau, den Fotograf Peter Lindberg, den ich persönlich einfach sehr schätze, dessen fotografisches Werk ich seit vielen Jahren verfolge und den ich auch getroffen habe, wenige Monate tatsächlich, bevor die Meldung dann kam, er sei verstorben. Ich glaube sogar, Anna, dass wir uns an dieser Stelle nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir dazu noch sagen, von deutschen Stars vor und hinter der Kamera brauchen wir es gar nicht anzufangen. Also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, war in diesen 500 Folgen bei uns zu Gast. Ich wüsste nicht, mit wem wir nicht gesprochen hätten.
Ja, davon könnt ihr euch überzeugen, wenn ihr euch möchtet. Wir haben euch ja den Link zur allerersten eine Stunde Film ins Netz gestellt. Und wenn ihr da runterscrollt, dann gibt's von dort aus unten den Button Neuere Beiträge. Da könnt ihr euch 500 Seiten lang nach vorne skippen bis zur Sendung von heute.
Ja, ich meine, es liegt uns ja auch fern, selbst wenn der Eindruck an dieser Stelle bisher nicht entstanden ist, dass wir uns hier selbst übermäßig auf die Schulter hauen wollen würden. Was für zwei tolle Filmhechte wir doch sind. Es gibt nur halt bei aller Nüchternheit und Objektivität nichts Vergleichbares. So, es gibt keinen anderen Film, Serien oder wie auch immer Bewegtbild, Podcast, der das hat. Diese Masse an Themen, diese wirklich hohe Dichte an nationalen und internationalen Superstar-Gästen. Und das feiern wir dann heute eben doch ein kleines bisschen und das müsst ihr uns dann einfach ein bisschen nachsehen.
Ja, ihr könnt natürlich gerne mit uns anstoßen. Viele von euch sind ja auch schon lange dabei, das wissen wir und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Euer schönstes Geschenk zum Jubiläum wäre für uns übrigens, wenn ihr einfach all denen von euren Leuten von uns erzählt, die uns vielleicht trotzdem noch nicht kennen, aber dann gerne für die nächsten 500 Folgen auch mit dabei sein wollen. Top.
Wir beide haben hier auf jeden Fall in Berlin und irgendwo an der dänischen Nordseeküste den Champagner offen und den trinken wir schön aus, während wir mit euch ins Kino gehen, in einen Start von morgen, Donnerstag, dem 19. Oktober, einen der meist erwarteten Filme des Jahres, nämlich in Martin Scorseses Killers of the Flower Moon.
Ich habe nochmal extra in der ARD-Aussprachedatenbank nachgehört, Martin Scorsese.
Scorsese. Ja. Und wenn die ARD-Aussprachendatenbank das sagt, dann scheiß doch drauf, wie der Mann selber seinen Namen ausspricht, denn die ARD-Aussprachedatenbank, die hat immer recht.
Es ist sein 26. Spielfilm, darunter Meisterwerke wie Taxi Driver, Godfellas, The Departed oder sein erfolgreichster, zumindest am Boxoffice, Wolf of Wall Street. Killers of the Flower Moon ist wieder ein Epos mit einer Laufzeit von 3,5 Stunden. Ich war einmal pinkeln mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen. Und das sind ja, wenn man mal ehrlich ist, seine Stammschauspieler. Und ich glaube, bei uns beiden, Champagner hin oder her, fliegen gleich die Fetzen.
Die Osage. Sie haben sich das ödeste Land ausgesucht. Doch sie haben alle überlistet. Auf dem Land gab es Öl, schwarzes Gold. Geld gibt's jetzt im Überfluss.
Ich finde, Gefallen an Geld, ja.
Es ist ein ungewöhnlicher Schauplatz für einen Martin Scorsese-Film, denn der Altmeister verlässt ausnahmsweise wirklich mal sein geliebtes New York, hat den Koffer gepackt und erzählt in Killers of the Flower Moon eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, auf einem True-Crime-Bestseller. Das Verbrechen, die wahre Geschichte hinter der spektakulärsten Mordserie Amerikas, geschrieben von David Gwan.
Wir haben so viele Tote, wir können sie nicht mehr zählen.
Das könnte auch nur...
Auf mich macht das mehr den Eindruck einer Epidemie als nur Pech.
Es ist Amerika in den 1920er Jahren, das Gebiet des Osage-Stammes. Nach der Umsiedlung von ihrem eigentlichen Stammesland nach Oklahoma finden sie Ende der 1890er Jahre auf ihrem Gebiet Öl und werden über Nacht zu den pro Kopf reichsten Amerikanern.
Als dieses Geld zu uns kam, hätten wir wissen müssen, dass noch etwas anderes kommt.
Der von Leonardo DiCaprio gespielte Kriegsheimkehrer Ernest Burkhardt, der versucht sein Glück, allerdings nicht beim Öl, sondern bei den Frauen. Und das macht er eigentlich nur, weil sein Onkel, der Rinderbaron William Hale, einen ziemlich perfiden Plan ausgeheckt hat.
Wir vermischen diese Familien und das Nachlassvermögen fließt in die richtige Richtung. Es kommt zu uns.
Diesen Rinderbaron und Onkel von Ernest, den spielt Robert De Niro. Ernest kriegt jetzt einen Job von ihm als Taxifahrer, hat als Stammkundin da schnell die alleinstehende Osage-Frau Molly und flirtet drauf los, was das Zeug hält.
Ich denk nur drüber nach, wen ich bei dem Pferderennen schlagen muss.
Mir war nicht klar, dass das ein Rennen ist. Ich hab nichts übrig für Pferde.
Ich bin eine andere Art Pferd.
Onkaji. Hm?
Wie war das?
Shomekasi, so einer bist du.
Ich verstehe kein Wort, aber sicher indianisch für gut aussehender Bursche.
Ja, die Geschichte von Killers of the Flower Moon hat diese typischen Scorsese-Zutaten. Es gibt eine Verschwörung, es gibt viel Gewalt. Es geht auch darum, wo diese Gewalt herkommt. Es geht natürlich auch um den Gründungsmythos Amerikas und es geht um ziemlich kaputte Männer. Der wahre Teufel der Geschichte ist tatsächlich der Rinderbaron William Hale, der von Robert De Niro großartig gespielt wird. Der kann wirklich mit dem Zucken einer Augenbraue über Menschenleben entscheiden. Der gibt sich erstmal als Freund der Osages aus. Ohne Skrupel ist er allerdings bereit, über Leichen zu gehen für seinen eigenen finanziellen Vorteil und vollkommen ohne Moral.
Es sollte wie Selbstmord aussehen, du Dummkopf. Du hast in die Stirn gesagt. Warum schießt er dann in den Hinterkopf? Ist doch nicht schwer. Von vorne ist von vorne und von hinten ist von hinten.
Er sollte es so aussehen lassen, als hätte er es selbst getan.
Jetzt sieht es nach Mord aus. Genau das wollten wir vermeiden, klar?
Ja, Scorsese baut Killers of the Flower Moon nicht als Thriller auf, also nicht als klassisches Who Done It, wer ist für die sich häufenden Morde an den Osages verantwortlich. Es ist mehr so ein Psychogramm der weißen Täter, die absolut kalkuliert immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Also wir wissen, die wollen an dieses Öl und zwar egal wie. Die eigentlichen Mordermittlungen, die erzählt er erst im letzten Drittel seines Films.
Ein Detektiv? Oder Pinkerton oder was?
Nein, Sir, ich war mal Texas Ranger. Aber jetzt arbeite ich für die Regierung. Nennt sich Bureau of Investigation.
Also, wenn Sie Fragen haben, irgendwelche Fragen, reden Sie mit dem Sheriff, der wird Ihnen sagen, was Sie wissen wollen.
Oh ja, das habe ich, Sir. Ich habe mit ihm geredet, aber jetzt würde ich gern mit Molly Burkhardt sprechen, deren Schwestern und Mutter tot sind.
Ja, Molly? Ja, nein, sie ist meine Frau.
Ja, die Beziehung von Molly und Ernest ist dabei sowas wie das Herzstück der Geschichte, getragen von DiCaprio, der immer mit zusammengebissenen Kieferknochen spielt, immer unter Druck steht und auch nicht unbedingt der Hellste ist, und Lily Gladstone als Molly, die selbst als sie schwer erkrankt und bettlägerig ist, die Geschichte wirklich schafft, nur über ihre Augen zu erzählen.
Ich weiß nicht einmal mehr, ob du mich noch liebst.
Natürlich liebe ich dich.
Töte die weißen Männer, die meine Familie getötet haben.
So, also kommen wir zur Kritik, und ich glaube, meine wird anders ausfallen als deine. Für mich ist Killers of the Flower Moon wirklich monumental. Nicht nur, weil der Film die angesprochenen 3,5 Stunden hat, 206 Minuten sind es ungefähr, sondern auch, weil es einfach diese Geschichte ist um Amerikas koloniale Sünden und erzählt in wirklich epischer Breite, aber trotzdem sehr, sehr intim im Kleinen. Also runtergebrochen auf diese in Anführungsstrichen Liebesgeschichte von Molly und Ernest. Und ich finde es wirklich von Scorsese dieses ganze Setting, also vom Ankommen bis zum Schluss, absolut genau beobachtet, mit einem brillanten Epilog am Ende scharf kommentiert. Und für mich ist Martin Scorsese wirklich mit seinen 80 Jahren hier nochmal auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Was du meinst, das heißt nicht Höhepunkt, sondern das heißt Ende. Also er ist am Ende seiner Karriere. Das darf man mit bald 81 Jahren aber auch sein. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Da kommen vielleicht noch ein oder zwei Filme. Und wenn er sich dabei dann auf etwas beruft, was er so brillant kann und bei Stoffen bleibt, bei denen er auch das entsprechend glückliche Händchen und den richtigen Riecher hat, dann können die sogar auch noch mal richtig gut werden. Wie übrigens zuletzt fand ich bei The Wolf of Wall Street, das ist jetzt mittlerweile auch 10 Jahre her, also Silence und The Irishman, die danach kamen, das waren beides keine wirklichen Meisterwerke mehr. Mein großer Vorwurf an eben jenen, nämlich den Meister selbst hier, ist auch nicht filmisches Unvermögen. Es geht mir nicht um technische Fehler oder schlampige Ausführung des Regieberufs, denn exzellente SchauspielerInnen in atemberaubenden Szenenbildern, eindrucksvoll zu Höchstleistungen zu inszenieren, das kann Scorsese vermutlich im Schlaf, und diese schlafwandlerische Sicherheit auch im Umgang mit seinen ganzen Schauspielenden, die hat er auch hier. Was ich ihm vorwerfe, sind Herangehensweise und Umsetzung der ganzen Geschichte. Wir reden ja hier mittlerweile seit Monaten, vielleicht gefühlt eher seit Jahren, uns den Mund fusselig, dass wir diverse Stoffe eben nicht mehr von alten weißen Männern erzählt bekommen wollen, sondern, wenn es geht, bitte auch von diversen FilmemacherInnen. Wenn also Scorsese schon an diesen hochbrisanten Stoff über einen Genozid an indigenen Völkern in Nordamerika ran will, wo ist dann, habe ich mich gefragt, die Unterstützung, die es vom Storytelling her gebraucht hätte? Also wo sind indigene AutorInnen? Stattdessen Eric Roth als Drehbuchautor, der natürlich brillant ist, ohne jede Frage. Der Mann hat Bücher geschrieben wie Forrest Gump, Benjamin Button oder auch House of Cards. Das sind alles brillante Drehbücher gewesen, brillante Geschichten gewesen. Aber Ahnung von den Osage County Morden in Oklahoma hat der halt auch nur aus Geschichtsbüchern, die aber auch wiederum nicht seine Geschichtsbücher sind. Und da fängt für mich der Fisch am Kopf an zu stinken, wenn ich das kurz zusammenfasse. Regisseur Scorsese, Produzent DiCaprio, Autor Ross. Also diese drei erzählen als weiße Männer eine indigene Geschichte aus der Täterperspektive. Und jetzt könnte man sagen, ja Moment mal, was sollen sie auch anderes tun? Sie können es ja nur aus quasi weißer Sicht erzählen. Das finde ich aber eine semi-schlaue Ausrede nur und mehr auch nicht. Denn, ironischer Fun Fact, ursprünglich sollte Killers of the Flower Moon sogar ganz bewusst die Geschichte des ersten großen Falles des damals frisch gegründeten FBI werden. Das war der Ursprungsgedanke. Und ursprünglich sollte auch DiCaprio diesen Detective White spielen, der dann, haben wir eben gesagt, letzte Drittel des Films vom wunderbaren Jesse Plemons gespielt wird. Das heißt also, die dadurch dann auch viel kleiner wurde als ursprünglich geplant. Es war wohl, habe ich mehrfach nachgelesen, DiCaprio selbst, der sich als Produzent mit Scorsese hingesetzt hat und zu ihm gesagt hat, mein lieber Marty, sie nennen ihn ja alle Marty, vor allem DiCaprio sagt tausendmal Marty in einem Satz, wenn er über ihn redet, hat zu ihm gesagt, das können wir so nicht bringen, das ist wirklich dermaßen White Savior und am Zeitgeist vorbei, das müssen wir umbauen. Mal abgesehen davon, dass Leo wahrscheinlich eh aus Zeiten von J. Edgar noch genug davon hatte, die Anfangsgeschichte des FBI nochmal als FBI-Mensch zu erzählen. So. Und genau an dieser Abzweigung ist der Film für mich von der Umsetzung her in die Hose gegangen. Denn da spätestens hätten sie sich jemanden holen müssen mit indigener Sichtweise und nicht nur für die Kostüme, die gerade ja überall rauf und runter gelobt werden, wie wahnsinnig authentisch die sind. Das ist schön, aber rettet für mich nicht das, was im Storytelling verpasst worden ist. Denn diese Entschärfung, von der ich gerade gesprochen habe, im Zuge derer DiCaprio seine Rolle des FBI-Ermittlers gegen die Rolle von Mollys Ehemann Ernest eingetauscht hat und die Rolle des, der heißt auch noch ernsthaft Tom White, ne? Dieser FBI-Ermittler. Und das ist keine historische Figur, das ist wirklich, das ist ausgedacht und er heißt Tom White. Das finde ich auch eine Form von Zynismus, die ihresgleichen sucht. Aber diese versuchte Entschärfung, die ist für mich im Versuch stecken geblieben. Denn anstatt den indigenen Opfern hier eine wirkliche Stimme zu geben, werden sie, so habe ich es gesehen, so gelesen, werden sie allesamt als depressive, alkoholkranke, ausdrucklose Statisten benutzt, auf die man zwar das Brennglas hält, um sie vordergründig in den Fokus zu rücken, aber eben nur, um den Tätern mit ihren grauenvollen Taten eine regelrechte Arena zu verschaffen. Das ist das, was ich Scorsese und dem Film vorwerfe. Und für mich, du hast den Epilog eben angesprochen, so unterschiedlich kann man es wahrnehmen, für mich gipfelt das wirklich in dem Fremdschämen-Moment des Films, wenn Scorsese nämlich selbst in seinem Film als Redner in einer Szene vor die Kameras tritt und einen Moralapostel-Nachruf auf jemanden hält, der einfach nur unangebracht und moralisch für mich sehr daneben ist. Wenn, dann hätte das tatsächlich an dieser Stelle im Film von Nachfahren kommen müssen, aber nicht vom White Savior-Regisseur, zu dem sich Scorsese in diesem Film am Ende leider macht.
Aber ich finde es halt überhaupt kein, also dieser White Savior-Komplex, den sehe ich gar nicht, oder also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil für mich ist wirklich, also die eigentliche Hauptfigur des Films, Heldin, den Begriff würde ich gar nicht benutzen, ist Molly, die wirklich großartig gespielt wird von Lily Gladstone. Und es ist ja wirklich, der Film hat diese Täterperspektive, aber er glorifiziert nicht. Also das hat Scorsese in seinen früheren Filmen gemacht. Auch die Gewalt hier, die wird nicht glorifiziert, die wird nicht ausgestellt und die Darstellung der Indigenen, ich weiß, was du meinst, aber das braucht der Film in dem Moment, weil es einfach auch zeigt, wie überfordert die von diesem Reichtum waren. Also wie die auch übers Ohr gehauen worden sind. Ne? Wenn bei denen der Tank leer war, sollten die sich ein neues Auto kaufen, weil die Weißen Geld damit machen wollten, anstatt irgendwie aufzutanken. Und dieses Diabetesproblem, also diese Krankheit, die Molly hat, das ist ja auch zentrales Element, dass sie Diabetes hat, was einfach viele Osages hatten, aufgrund dieses Lebenswandels und weil der Körper damit nicht umgehen konnte. Wie die sich das hier zunutze machen, um sie schleichend umzubringen, um sich ihr Geld zu holen. Das hat der Film ja alles drin. Also das finde ich irgendwie diesen Vorwurf, man hätte eine indigene Drehbuchautorin oder einen indigenen Drehbuchautor noch haben müssen. Der Film basiert auf einem Sachbuch. Also was sollen sie an der Stelle machen? Da gibt es irgendwie ganz andere Filme, denen ich das vorwerfen würde und nicht Killers of the Flower Moon.
Ich werfe dem Film auch keine faktischen Unwahrheiten vor. Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir in der Darstellung dazu verpflichtet sind, so vorsichtig zu sein und vor allem die Sichtweisen derer, die es betrifft, so vorsichtig abzuklopfen, dass es hinterher nicht wirkt, als wäre es eine White Savior-Geschichte mit dem weißen FBI, das am Ende kommt und die ganze Sache aufklärt. Ich glaube, es ist letzten Endes eine Frage der Lesart. Und deshalb wäre ich in diesem Fall extrem gespannt, was ihr sagt, wenn ihr aus diesem Film rauskommt, weil ich durchaus schon sehe, dass man ihn sowohl auf die eine als auch auf die andere Weise lesen kann. Ich würde nie hingehen und sagen, die Art, wie ich diesen Film gesehen oder erlebt habe, ist jetzt die einzig wahre und anders kann man diesen Film nicht sehen. Würde ich überhaupt nicht tun, aber ich glaube, dass aufgrund dessen, dass der Film so gemacht ist, wie er gemacht ist, zumindest unterschiedliche Lesarten möglich sind und zwar ohne bösen Willen, ohne den Film vorzuverurteilen, sondern einfach aufgrund dessen, was da über 3 Stunden, fast 3,5 Stunden auf einen einprasselt. Insofern, wenn ihr das mal mit uns teilen wollen würdet, wenn ihr drin wart, das würde mich wirklich sehr interessieren.
Reingehen könnt ihr ab morgen, ab Donnerstag, dem 19.10. ins Kino, was ich dringend empfehle, weil es einfach auch große Bilder sind. Sonst kommt der Film relativ schnell, einen genauen Termin gibt es nämlich noch nicht, bei Apple TV Plus, weil Scorsese mittlerweile so groß, so viel Geld braucht. Irishman war Netflix. Der hier hat jetzt auch wieder 200 Millionen gekostet, die hat er von Apple bekommen. Deswegen nach der Kinoauswertung relativ schnell beim Streamingdienst eures Vertrauens.
Ja, aber ich bin ganz bei dir. Wenn gucken, dann nutzt dieses Fenster im Kino und schaut ihn unbedingt dort.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, die 500. Folge Eine Stunde Film ist noch nicht mal das einzige runde Jubiläum in dieser Ausgabe hier. Es gibt da tatsächlich noch einen anderen Geburtstag.
Ja, vor 2 Tagen genau gewesen, am 16. Oktober 2023, nämlich der 100. Geburtstag der Walt Disney Company, gegründet am 16.10.1923 von den Brüdern Roy und Walt Disney als Disney Brothers Cartoon Studio. Ja, vom kleinen, wenige Sekunden langen Schwarz-Weiß-Comic-Strip bis zum abendfüllenden Kinofilm in nur wenigen Jahren. Und heute ist die Walt Disney Company mit einem jährlichen Umsatz von rund 75 Milliarden US-Dollar das größte Filmstudio der Welt, wenn man Kinofilme, Serien, Fernsehen und Streaming zusammennimmt.
Das ist ziemlich viel Geschichte, also Historie. Und deshalb wundert uns das natürlich überhaupt kein kleines bisschen, dass die lieben Kollegen von Eine Stunde History sich das Thema Walt Disney schon unter den Nagel gerissen haben. Ein bisschen früh dran waren sie, haben schon letzte Woche eine Folge dazu rausgehauen, die wir euch aber trotzdem jetzt auch noch in dieser Disney-Geburtstagswoche ans Herz legen möchten.
1911 eröffnet die Nesta Company eines gewissen David Horsley und der übrigens produzierte den ersten Trickfilm in Hollywood. Und es folgten im gleichen Jahr 15 Companies, die aus New York weggegangen sind in die neue Produktionsstätte nach Hollywood. Unter ihnen auch ein Deutscher namens Karl Lemmle aus dem fleißigen Ländle-Württemberg.
Aha,
und der leitete seit 1912 das, was wir heute als Universal Studios kennen.
Aha,
okay. Es dauerte aber noch ein ganzes Jahrzehnt, bis Hollywood schließlich zum weltweit wichtigsten und größten Standort der Filmindustrie wurde. Das war ungefähr Anfang, Mitte der 1920er Jahre.
So, und da konnte jetzt ein gewisser Walt Disney nämlich, quasi nicht mehr fehlen. Der ging auch nach Hollywood rüber.
Genau.
Die eine Stunde History vom 6. Oktober mit dem Special zum 100. Disney-Geburtstag, die findet ihr natürlich auch bei uns im Netz und überall, wo es Podcasts gibt, wenn euch die tiefere Firmenhistorie des Unternehmens noch mal ein bisschen mehr interessiert.
Ich spüre an dieser Stelle übrigens schon den ein oder anderen von euch unruhig auf dem Poppes hin und her rutschen, so nach dem Motto, wann reden sie denn endlich über die Kontroversen rund um Disney? Da ist doch auch nicht immer alles sauber und super rund um den Konzern. Ja, das stimmt natürlich. Ein Milliardenkonzern wie Disney hat im Lauf seiner Geschichte zum Beispiel Unternehmen geschluckt und ausgeschlachtet. Siehe Lucasfilm, siehe Pixar, siehe Marvel oder zuletzt 20th Century Fox. Das hat unter anderem viele Arbeitsplätze gekostet und hat natürlich auch den Wettbewerb verzerrt.
Dazu kommen immer wieder Fälle, die aufploppen von Disney-Zuliefererfirmen, nicht nur im Film, sondern auch im Merchandising-Bereich, Firmen aus Billiglohnländern, in denen Menschen für einen Dollar die Stunde arbeiten. Da ist da nichts mit Disney-Glanz und Gloria, nur darum geht es hier heute mal nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, daraus jetzt das größere Fass aufzumachen. Wir sind eine Stunde Film und deshalb feiern wir die filmischen Errungenschaften des Disney-Konzerns und da sind nun mal losgelöst von aller berechtigter und notwendiger Kritik über die Jahre einfach absolute Legenden und Erwachsenenträume entstanden.
Es gibt natürlich Specials dazu von Disney selbst auf Disney Plus. Wenn ihr es zu Hause habt, da gibt es wirklich viele Extras unter dem Titel Disney 100, einen extra riesigen Button seit vorgestern auf der Startseite gleich und dann Disney-Filme wirklich nach Jahrzehnten kuratiert, also 2020er, 2010er, 2000er, 1990er, immer in Dekaden, bis ganz unten tatsächlich dann die 1920er und 30er zusammengefasst sind und da findet ihr Klassiker wie Schneewittchen und die Sieben Zwerge in 4K remastered, Steamboat Willie, also den ersten Mickey Mouse Film oder auch Ferdinand der Stier, die Werkstatt vom Weihnachtsmann und vieles andere mehr, alles restauriert und so ein bisschen geburtstagsfrisch gemacht zum 100. Aber ebenso fand ich, dass es den Charme der Zeit nicht verloren hat. Das haben die wirklich schon recht gut gemacht, zumindest das, was ich da bisher so gesehen habe.
Ja, das ist die eine Möglichkeit, 100 Jahre Disney filmisch zu feiern auf Disney Plus mit deren Special, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Filme über Disney zum Beispiel. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, welche rausgesucht?
Ja, habe ich und das war weniger leicht, als ich im Vorfeld dachte, weil ich davon ausgegangen bin, es muss doch zig Filme über Disney geben, aber so viele sind es dann offenbar doch gar nicht. Ihr könnt natürlich jetzt mal auf YouTube gehen und da einfach Walt Disney History oder ähnliches eingeben, nur bitte Vorsicht. Ich habe das auch gemacht, um Anhaltspunkte zu finden. Da sind dann aber auch wirklich so Klopper dabei wie 10 Fakten über Disney, die deine Kindheit ruinieren werden. Also so wirklich zusammengeschusterter Scheißdreck, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da gibt es natürlich auch viele, die da Clickbait versuchen und irgendwelchen Müll zusammengefasst haben. Zwei Filme, die ich euch daher empfehlen wollen würde, da wäre zum einen Der Mann hinter der Maus, ein Film von 2014 von Logan Sekulow, der ist ein bisschen trutschig gespielt, das wirkt alles, daran hat es mich erinnert, wirkt so ein bisschen laienhaft, wie wenn man so auf ZDF History sich so geschichtliche Zusammenhänge anguckt, weißt du, so Szenen, wo dann so das alte Rom irgendwie nachgespielt wird und dann liegen da, liegen dann so Männer auf so Pritschen und essen so Weintrauben und werden so am besten noch gefüttert und unterhalten sich dann über die Varusschlacht oder keine Ahnung was. So wo man so denkt, das haben wir damals im Schultheater auch nicht wirklich schlechter hingekriegt. Also das meine ich so ein bisschen mit trutschig gespielt, aber dieser Film, Der Mann hinter der Maus, erzählt Walt Disneys Lebensgeschichte, zumindest an den Milestones entlang, von der Kindheit beginnend, recht vollständig.
Das ist der eine, Der Mann hinter der Maus, 90 Minuten, findet ihr auch auf YouTube. Und der andere ist natürlich Saving Mr. Banks mit wem anderen als Tom Hanks, als Walt Disney.
Mrs. Travers, erweisen Sie mir die Ehre und fahren Sie eine Runde auf Jingles. Es ist Mrs. Disneys Lieblingspferd.
Nein, danke, ich sehe lieber dabei zu.
Nichts ist schöner, als die Welt durch die Augen eines Kindes zu sehen. Und steckt nicht in jedem von uns ein Kind?
Vielleicht in Ihnen, Mr. Disney, aber ganz gewiss nicht in mir.
Steigen Sie auf das Ross, Pamela.
Ja, das ist möglicherweise nur in Anführungszeichen ein Film über eine gewisse Zeit im Leben von Walt Disney, nämlich eine sehr entscheidende, wie es ihm damals in den 60er Jahren gelang, nach 20 erfolglosen Jahren, die er das eisern versucht hat, dann schließlich endlich doch die Filmrechte für Mary Poppins zu bekommen, von der höchst sperrigen Autorin P.L. Travers, die das Ewigkeiten nicht wollte und hier im Film fantastisch gespielt wird von Emma Thompson. Allein dafür lohnt sich schon, wie die beiden da umeinander rumschawenzeln, Saving Mr. Banks. Den streamt ihr zum Beispiel auf Prime und auf ein paar anderen Plattformen, habe ich noch gesehen, für die üblichen 3 bis 5 Euro. Und damit hättet ihr dann zum Special auf Disney Plus auch noch 2 Filme über Walt Disney und könnt damit einen ganz hervorragendsten 100. Geburtstag der Walt Disney Company für euch ganz zu Hause feiern.
Ja, und wer 100 ist, der muss auch häufiger mal ins Krankenhaus. Überleitungen aus der Hölle dürfen auch in der 500. Ausgabe von Eine Stunde Film nicht fehlen.
Absolut richtig. Wir müssen da in dem Zusammenhang kurz vor Schluss dann heute doch nochmal ein kleines bisschen ernst werden oder zumindest ansatzweise seriös. Wir haben ja hier schon vor ein paar Wochen erst über Arztserien gesprochen. Das könnt ihr nachhören, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Grundsätzlich zu Arztserien wendet euch vertrauensvoll an Anna Wollner. Ein wandelndes Arztserienlexikon, möchte ich behaupten.
Bitte?
Und du hast da auch noch wieder was ausgegraben. Allerdings ist es dieses Mal, in Klammern wieder, eine Doku-Serie.
Ja, vor 2 Jahren hat die RBB-Doku Charité Intensivstation 43 ja einen wahnsinnig eindringlichen Blick auf das Leben und Sterben auf der Corona-Intensivstation gegeben. Jetzt gibt's eine 2. Staffel. Charité Intensiv gegen die Zeit heißt die und die gibt's mit allen 4 Folgen in der ARD-Mediathek.
Ich vermute mal, dass es kein nahtloses Anknüpfen an die Corona-Welle ist. Gibt's irgendeine neue Variante? Wie geht's weiter?
Nee, es ist nicht mehr Corona, auch wenn die Leute hier immer noch Masken tragen. Die sind sehr, sehr präsent. Das ist sehr, sehr löblich. Es geht um ein Thema, das ja eine viel größere Aufmerksamkeit bräuchte, als sie es im Moment bekommt, nämlich das Thema der Organtransplantation und des Organversagens. Und die Serie zeigt sehr eindrücklich, was passiert, wenn Organe versagen, egal wie alt man ist. Es gibt mehrere Patienten, an deren Schicksal das gezeigt wird. Und mich hat ziemlich bewegt das Schicksal von Nicole. Die ist 30 und bekommt akutes Leberversagen. Und das ist wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit.
Sie hat zu Hause festgestellt, dass sie gelber wird und auch so ein bisschen müde ist. Und hat sie vor 5 Tagen dann bei uns vorgestellt, hier in der Charité. Und jetzt hat sie leider ein kontinuierliches, akutes Leberversagen. Jetzt haben wir in den letzten Tagen leider feststellen müssen, dass sie sich dramatisch verschlechtert. Die Giftstoffe sammeln sich an und Fakt ist einfach, dass sie eine neue Leber braucht. Ohne Leber wird sie das nicht überleben.
Das ist hart, aber ehrlich vom Intensivmediziner Daniel Zickler, den kennen wir schon aus der ersten Staffel, formuliert. Denn eine neue Leber, die liegt ja nicht einfach so auf der Straße. Ne? Da musst du richtig lange warten und Zeit ist das, was Nicole nicht hat.
Gerade bei Doku-Serien in so einem Zusammenhang ist es ja oft gar nicht so leicht, das zu inszenieren, damit es eben nicht wirkt wie in aller Freundschaft oder möglicherweise in Grey's Anatomy. Wie haben die das hier gemacht? Gibt es Parallelen? Gibt es große Unterschiede?
Es gibt total große Unterschiede, denn diese Serie hat alles das, was reißerische Arztserien nicht haben. Es ist ja wirklich eine dokumentarische Serie und diese Serie hat diesen dokumentarischen Blick, die ist total nüchtern, aber deswegen nicht weniger emotional. Also ich habe wirklich mehrfach mit den Tränen gekämpft, nicht nur bei Nicole, der Frau mit dem Leberversagen. Es geht auch um einen jungen Mann, der eine ganz seltene Nierenkrankheit hat, der eine Lebensspende bekommt von seiner eigenen Mutter und da geht es um die Risiken für die Mutter. Was bedeutet das, wenn man seinem Kind eine Niere gibt? Es gibt einen Familienvater, der ist um die 40, der wohnt nur einen Steinwurf vom Krankenhaus entfernt, ist über 100 Tage auf der Isolierstation und wartet auf ein Spenderherz. Dem geht es immer schlechter. Der Tod gehört in dieser Serie genauso dazu. Wir sehen auch eine Beerdigung, also wir sind nicht mit dabei, aber wir merken einfach, einer von den Patienten, die wir über 4 Folgen lang begleiten, der wird das Ende der Dreharbeiten nicht erleben. Und die Serie zeigt einfach diesen hochgradig technisierten Blick in die Intensivmedizin, aber eben auch die Schicksale dahinter und was das auch alles mit dem medizinischen Personal macht. Denn du musst dir das mal überlegen, jeden Tag sterben in Deutschland wirklich 2 bis 3 Menschen, weil sie auf ein Spenderorgan warten. Das wäre vermeidbar, wenn mehr Menschen bereit wären, Organe zu spenden. Es geht auch um diese Widerspruchsregelung, die eventuell irgendwann mal eingeführt werden sollte in Deutschland, die es in anderen europäischen Ländern schon gibt, bei uns noch nicht, dass man aktiv widersprechen muss, überhaupt ein Organ zu spenden und sonst automatisch auf die Liste kommt. Insofern macht die Doku-Reihe wirklich auch wichtige Aufklärungsarbeit. Ich wollte eine Folge gucken, wie es so oft ist, und habe alle 4 Folgen am Stück geguckt, weil ich wirklich am Schicksal der Menschen und auch also ganz, ganz großen Respekt vor der Arbeit des medizinischen Personals habe.
Charité Intensiv Wettlauf gegen die Zeit gibt's in der ARD-Mediathek. Den Organspendeausweis wahlweise in meinem Portemonnaie, den brauche ich aber selbst. Ihr findet euren, wenn ihr möchtet, gerne in der Apotheke eures Vertrauens. 2 Sachen noch auf die Schnelle, liebe Anna. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und die schaffen wir noch, die können wir uns noch leisten zum 500. Geburtstag. Einmal Arte Mediathek habe ich gesehen, eine Doku über Jean-Claude Van Damme, also die Muscles from Brussels, Actionfilmstar der späten 80er bis späten 90er. Sehr spannende Lebensgeschichte, die ich so noch nicht kannte, und vor allem auch Hollywood-Geschichte eines sicherlich phasenweise auch als Arschloch zu bezeichnenden Typs. Jean-Claude Van Damme, Karate Diva. Sehr passender Titel, finde ich. Arte Mediathek habe ich mir gerne angeguckt. Und Netflix, ganze 39 Minuten lang, der wirklich, und zwar wirklich ganz ehrlich, neueste Film von Wes Anderson. Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt im Original The Wonderful Story of Henry Sugar. Das ist eins dieser kurzen Bücher von Roald Dahl. Hat auch eine mini-kleine Besetzung, der mini-kurze Film, nämlich Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley und Dev Patel, die hier die Geschichte eines Mannes erzählen, der angeblich mit fest verbundenen Augen immer noch sehen konnte. In diesen 39 Minuten hat sich Wes Anderson dieses Mal wirklich bis ans Limit ausgetobt in Sachen Pappkulissen hin und her schieben. Das kann man so nebenbei weggucken. Umgehauen, sage ich ganz ehrlich, hat es mich jetzt nicht. Es war mir ein zu Artifati rausgehaue von so rasend schnellen Kurzmonologen der einzelnen Figuren, meistens auch in die Kamera. Also immer so, ja, gefühlt 20 bis 40 Sekunden Monologe, in denen eigentlich nur die Szene kommentiert wird in die Kamera. Und am anstrengendsten fand ich das in Verbindung mit dieser furztrockenen Akustik im Film. Das fand ich damals schon bei Isle of Dogs, wenn du dich erinnerst, Anna. Da hat mich das schon genervt, dass es quasi überhaupt keine Raumakustik oder Setakustik gab, sondern dass alles klang so wie im Sprecherstudio aufgenommen.
Ich erinnere mich.
Es lässt einen nicht wirklich in eine Szene eintauchen, wenn das alles so trocken klingt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das ganze Ding vielleicht eh nur eine Art Gegenstatement von Anderson ist zu all diesen vielen Lookalike-Trailern, über die wir in letzter Zeit geredet haben, die von, weißt du, die von irgendwelchen KI programmiert worden sind, sodass der echte Anderson sich mal kurz melden wollte und sagen wollte, seht her, es sieht doch am besten aus, wenn ich es selber mache. Also, wenn ihr euch das kurz weggucken wollt, diese 39 Minuten, heißt bei uns in der Netflix, wie sagt man, Mediathek, heißt es, ich sehe was, was du nicht siehst, könnt ihr also auch noch nebenbei gucken. Nächste Woche bist du hoffentlich wieder da für die 501. Sendung.
Das hoffe ich, es sei denn, man braucht von Dänemark zurück nach Berlin eine Woche, dann wird's knapp.
Wenn ihr zu Fuß oder mit dem Familienlastenfahrrad unterwegs seid, zu viert, also mit einem Lastenfahrrad zu viert, dann könnte das hinkommen mit der Woche, ansonsten bin ich guter Dinge. Ich freue mich schon mal für uns beide auf unter anderem zwei tolle Gäste nächste Woche. Wir haben uns die UFA eingeladen zu einer Stunde Film, warum auch nicht. Die haben aktuell nämlich jetzt zwei Filme parallel im Kino. Zum einen ein Fest fürs Leben mit Christoph Maria Herbst und die Neuauflage von Das fliegende Klassenzimmer. Gäste bei uns sein werden Sebastian Werninger, einer der Produzenten und Geschäftsführer der UFA, und dazu Juliana Mauck. Das ist die Diversity-Managerin der UFA. Wir reden so ein bisschen über die Frage, Quo Vadis deutscher Film? Wo sind wir da eigentlich aktuell? Es tut sich ja viel in den letzten Monaten und Jahren. Stichwort Arbeitsschutz, Stichwort Machtmissbrauch, Stichwort Green Productions. Also vieles ist in Bewegung und wir wollten gerne mal wissen, wie weit ist diese Bewegung denn mittlerweile auch tatsächlich vorangeschritten? Das machen wir nächste Woche und was uns sonst noch einfällt, oder?
Mal gucken, was ich mitbringe aus Dänemark, außer Lakritze.
So, Hauptsache, du bringst keine Erkältung mit. Das wäre mir nicht so angenehm. Ihr macht's vielleicht besser. Auf jeden Fall achtet ihr bitte drauf, dass ihr euch nichts einfangt. Ich habe schon wieder zwei Leute im Bekanntenkreis, die mit dem großen C flach liegen übrigens. Und ich meine nicht das Ding da am Fuß, sondern ich meine den Großbuchstaben C. Zwei Leute wirklich aktuell, die wieder mit Corona da niederliegen. Also das Zeug ist nicht weg. Passt deshalb bitte besonders auf euch auf. Bleibt gesund. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.